herzlich willkommen euch hier im großen Saal, euch zu Hause. Wer sind denn wie viele? Denn ihr seht ja nur den Bildausschnitt mit mir, nachher mit Maike Sachs. Ihr seht hier vorne und wisst nicht, was zu Hause passiert. Ich bin ab und zu neugierig und gucke rein. Also es sind so plus minus 250 Klicks an diesen Abenden. Wir sind also richtig viele. Und wir im Raum sind so um die 30, schätze ich mal, Pi mal Daumen, miteinander, egal wie viel, egal ob miteinander oder einzeln zu Hause, studieren wir, graben wir in Gottes Wort. Urgeschichte, die Geschichte von den Anfängen. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass wir mit Pfarrerin Maike Sachs eine Vorausgraberin haben, die schon beackert hat den Text aus 1. Mose 7 und mit uns heute quasi einsteigt in die Arche. Wenn ihr euch erinnert an letzte Woche, am Sonntag stand die Arche schon da als Dekoration, da war noch das Bauholz drin. Wir sind einen Schritt weiter, die Arche ist fertig. Heute geht's auf große Fahrt mit Mann und Tier und Frau. Alle beieinander, dazu nachher mehr. Gut, wenn wir zunächst mit einem Gebet beginnen. Lieber Jesus Christus, wir sagen dir Danke, dass wir die Freiheit haben, dein Wort zu hören. Und wenn auch bei uns äußere Umstände uns einengen, wir können miteinander Gemeinde leben, erleben, von dir geschenkt, du in der Mitte. Was für ein Vorrecht. Wir sagen dir Danke. Danke am Abend dieses Tages für dein Mitgehen, dein bei uns bleiben, dein Durchtragen, dein Bewahren und dein Segnen. Und jetzt mach uns aufmerksam, dass wir uns das merken, was du uns sagen willst. Danke, dass du ein Gott bist, der redet, nicht schweigt, der nicht nur die Wasser und Wellen bestimmt, sondern auch weiß, was unser Herz braucht. Herr, rede du und lass uns hören und gehorchen. Amen. Ihr wisst schon, und trotzdem unterstreiche ich es noch einmal, zu allen Gottesdiensten sonntags und Bibelseminarabenden donnerstags gibt es auf der Homepage, wenn ihr die Seite anklickt, jeweils Weiterarbeitsmaterial beziehungsweise auch die PowerPoints, heute wird auch eine da sein, werden dort eingestellt. Man kann also noch einmal nachlesen und nachschauen. Sonntags stehen die Predigten drin, da kann man auch nachlesen. Denn wir wollen ja, dass dieses Seminar etwas Behältliches ist und das eine oder andere anregt, noch einmal weiterzugehen. Und dann ist die andere Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Am ersten Donnerstag war es genannt, letzten Donnerstag, da ging es bei Kain und Abel richtig interessiert zu. Und dann gibt es auch die Möglichkeiten, Rückfragen einzureichen. Gut, wenn wir wache Bibelmitleser unter uns haben. Ich habe am Sonntag in der Predigt eine Behauptung aufgestellt. Die war einfach falsch. Zwei haben es gemerkt. Zwei freundliche Mails. Du, lest doch mal nach, ob das stimmt. Warum ging's? Ich war der falschen Meinung, dass der Lamech der Vater von Noah ist. Das ist zwar richtig, aber wenn ihr mal vergleicht 1. Mose 4 und 1. Mose 5, da gibt es offensichtlich, gibt es zwei Lamechs. Es gibt den rustikal-eruptiv-cholerischen Lamech, der Rache sucht für Kain und für sich. Aber das ist nicht der Vater Noahs, so habe ich es behauptet. Es gibt den anderen Lamech aus 1. Mose 5, gleichen Namens, der aber ein anderer ist. Noah kommt nicht aus der Linie von Kain und Abel mit diesem ersten Lamech, sondern Noah kommt aus der Linie von Seth. Denn da wird beschildert, die klassische Frage, woher bekommt denn Kain seine Frau, wenn es nur zwei Söhne gab und dann noch einer gestorben, es heißt ermordet wurde. Adam und Eva hatten weitere Kinder, unter anderem den Seth. Und aus dieser Seth-Linie kommt dann der zweite Lamech, von dem wir nur den Namen kennen und dann auch den Vater, der Vater des Noah ist. Das als kleine Anfügung. Also ich mache euch Mut zu fragen und vor allem, das ist Aufgabe der Gemeinde, wach zuzuhören und wenn es Dinge gibt, die nicht passen, einfach rückmelden. Bin gespannt, was eure Fragen heute sein werden. Jetzt darf ich dich aber nach vorne bitten, Maike bitte. Ich darf euch vorstellen, Pfarrerin Maike Sachs. Was heißt vorstellen? Sie kann zu sich wahrscheinlich viel mehr sagen, wie ich es könnte. Wir kennen schon eine geraume Zeit, da gab es mal während dem Studium so eine Schnittmenge und dann laufen wir uns immer mal wieder über den Weg in ganz verschiedenen Stationen in Landeskirche und in Württemberg. Erste Frage, als Pfarrerin ohnehin, aber auch als Frau eines Pfarrers und als eine, die Gottes weltreiches Reich auf dem Herzen hat, da kommt man rum. Kannst du uns ein paar Stationen sagen, die für dein Leben wichtig sind?
Also die erste Station war Holzgerlingen. Der Herr Götz hat mich konfirmiert. Wir haben gerade eine ganz alte Bekanntschaft aufgefrischt. Dann war ich natürlich im Studium unterwegs, Vikariat. Das hat uns ein bisschen im Württembergischen durcheinander gewirbelt als Pfarrfamilie. Aber dann waren wir in Albanien und das war auch eine ganz besonders prägende Zeit, dort in einem ganz anderen Umfeld zu arbeiten. Mhm. Und jetzt sind wir schon 21 Jahre Elbler. Und da gab es auch liebe Bekannte, die Österles. Aber dazu nachher, da hast du noch eine Frage, Jochen, gell?
Genau, ja. Da kommen wir gleich dazu. Ja. Also unterwegs, vielfach unterwegs. Aber dann gibt es ja auch wichtige Dinge, auch geistig vor allem, Wurzelboten. Bei allem unterwegs sein, es braucht Prägendes. Prägende Menschen. Wer oder was war denn für dich geistlich prägend?
Also ich glaube, sehr entscheidend für mich waren die Eidlinger Schwestern. Erst durch den Bibellesezettel, den Jubi, und später den für die Erwachsenen. Aber wir hatten auch einen Mädchenkreis bei uns am Ort. Und da gab es einen Kontakt, der sich auch durch Studium gehalten hat. Und ich glaube, wenn ich meinen Jürgen nicht kennengelernt hätte, dann hätte ich heute ein Häubchen auf. Und dann war die Zeit im Bengelhaus mit Dr. Gerhard Meyer auch sehr prägend. Eine ganz große Liebe zu Gottes Wort habe ich da mitbekommen.
Ja, und dann gab es so Stationen wie DIPM, Deutsche Indianer Pioniermission. Dein Mann Jürgen Sachs, Pfarrer, war dort leitend und du warst quasi als Ehefrau automatisch mitleitend. Was war da wichtig in dieser Station DIPM?
Ja, also zunächst mal, dass wir dadurch auf die Alp gekommen sind und es war nochmal eine ganz neue Kultur, die wir da kennengelernt haben, Arbeit unter Indigenen in Südamerika. Wir haben dort ja nicht selber gewohnt, wie zum Beispiel in Albanien, deswegen war das immer ein bisschen mehr noch auf Abstand. Aber die Gemeinschaft auch der Mitarbeiter dort war was Wichtiges für mich. Ich habe mich dann aber relativ schnell auch auf den Weg gemacht und habe dann wieder begonnen, für die Landeskirche zu arbeiten. Und habe sozusagen, dadurch, dass ich erzählt habe im Ländle, die Arbeit mitgetragen.
Und dann kam Missionsdienst quasi in der Landeskirche. Du hast eine Projektstelle begleitet, der Landeskirche, unter dem Stichwort wachsende Kirche. Was war da für dich entscheidend, prägend, wichtig?
Also ganz viele Kontakte zu vielen Gemeinden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die möchten, dass unsere Kirche lebendig ist und dass auch immer wieder neue dazukommen. Auch eine Menge Gegenwind. Und es ist spannend, jetzt wo Kirche weiter bröckelt und Geld verliert, kommen Themen, die damals wichtig waren. Wie wichtig uns das Ehrenamt ist, wie wichtig es ist, dass wir Hauskreise haben, wie wichtig es ist, dass unsere Gottesdienste bunt und vielfältig und für junge Menschen ansprechend sind. Das wird jetzt einfach, wir bekommen ein viel breiteres Fundament und da freue ich mich.
Und dann ist die jetzige Station Albrecht-Bengelhaus wieder zurück, dann im Lehrbetrieb, du bist Studienleiterin, auch im Fachbereich praktische Theologie. Da würde mich ja an so eine basisnahe Arbeiterin die Frage stellen, du erlebst Corona auch, wir auch in der Gemeinde, können wir das nachher wieder auffangen? Wie wird Gemeinde sein? Was würdest du vermuten nach Corona?
Ich glaube, da werden wir viel Zeit brauchen, auch zu schauen, was geht und was wird dann überhaupt noch möglich sein. Ich glaube, manches wird sich auch ganz stark verändern, weil viele Leute das auch schätzen, jetzt von zu Hause aus Gottesdienst zu sehen. Oder man sagt auch im Jugendbereich, dass ganz viele Mitarbeiter nicht mehr da sein werden, weil sie einfach das Übermaß an Terminen gespürt haben vorher und jetzt merken, es geht auch ein bisschen langsamer. Was ich mir wünsche, ist, den Mut zu lassen, wo wir spüren, das geht nicht mehr, und die Verankerung in dem Willen Gottes, ein geistliches Suchen, was dran ist, den Weg zurück zu den Quellen, und ich glaube, dann werden wir auch geführt werden, wo für uns und für jeden Ort auch auf seine Weise die Arbeit wieder dran ist. Und ich glaube, wir freuen uns alle drauf, oder?
Ja. Klar. Vielen herzlichen Dank. Du darfst noch mal Platz nehmen. Das wird spannend, ja. Keine Ahnung, wie das wird. Ob wir dann wieder so eine große, unbeschwerte Saalplatzgemeinschaft haben werden wie vor Corona. Gott weiß. Aber weil wir einen Gott haben, der einen Plan hat und der souverän ist, deshalb dürfen wir es auch getrost, unaufgeregt in seiner Hand lassen. Wenn es hinten gerade ein bisschen rauscht, dann einfach deshalb, weil die Technik nicht ganz so rund funktioniert, wie wir es brauchen, wahrscheinlich mit dem Livestream. Wir lassen uns da nicht rausbringen und freuen uns, wenn ihr bald ganz richtig dabei seid. Eigentlich hätte ich euch jetzt ganz gerne ein Video vorgeführt. Carlos Martinez ist ein Pantomime-Künstler und er hat ein wunderbares Stück eingespielt zur Arche Noah. Allein wir kriegen diese etwas in die Jahre kommende DVD nicht auf den Rechner, obwohl da Tobias 2 Stunden lang gedoktert hat. Ich mache es jetzt nicht, dass ich euch nacherzähle, was er spielt, aber ein Pantomime-Künstler, der quasi in der Türe der Arche steht und allein mit seinen Blicken deutlich macht, welche Tiere gerade reinfliegen, reinlaufen, reinkriechen. Spannend. Vielleicht finden wir noch eine Möglichkeit, dass wir das nachreichen können. Aber das wäre der Einstieg gewesen. Wir stehen mit Noah in der Türe und schauen, wie die Tiere in die Arche kommen. Und da sind wir schon mittendrin. Die damals saßen alle in einem Boot. Herausfordernd, ob sich da Ochs und Löwe vertragen haben. Wie ist das mit Katz und Maus in der Arche? Mal sehen, ob wir das Problem heute lösen, aber vielleicht ist es auch gar nicht das wichtigste Problem. Arche, Gottes Bergungsort. Wenn wir bei ihm im Boot sitzen, dann ist es gut sein. Maike, ich darf dich bitten, dass du uns Gottes Wort entfaltest.
Und Sie haben es alle in der Hand, nehme ich an, den Text, der ist ja lang. Ich lese ihn nach der Lutherbibel ganz vertraut. 1. Mose 7. Sie sind so ein bisschen einseitig, da sind ganz wenige. Aber ich hoffe, dass es trotzdem mit dem Blick hin und her gut klappt. Die Sintflut ist es überschrieben. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je 1 Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben, das Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden. Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und ein Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats. An diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Und an eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte. Das ging alles zu Noah in die Arche, paarweise von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch hingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelt auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte auf dem Trockenen, das starb. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Wir sind hier im ersten Buch der Bibel, im letzten Buch. In der Offenbarung beschreibt ein Kapitel uns Gottes neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Einen Ort, auf den wir uns von Herzen freuen können, denn es ist ein Ort ohne Tränen, aber ein Ort, auf dem Gott mitten unter uns lebt. Ich muss allerdings gestehen, mich stört etwas bei der Beschreibung. Da heißt es nämlich, und das Meer wird nicht mehr sein. Keine gute Nachricht für eine Halbfriesin wie mich. Bedauerlich für jemand, der sich an viele wunderschöne Urlaubstage am Mittelmeer und der Nordsee erinnert. Da kommen herrliche Bilder von mir, in mir hoch. Kein Meer. Und das soll schön sein? So richtig echte Küstenbewohner und Seefahrer werden diese Romantik nicht so ganz teilen. Sie wissen, wie das ist, wenn die Flut steigt, wenn der Sturm die Wellen über den Deich peitscht und man sein Hab und Gut vor den Wassermassen in Sicherheit bringen muss. Das Meer, wie bedroht, ausgeliefert und verloren ist man, ob im Segelboot oder auf einem Containerschiff, wenn der Sturm auf hoher See so richtig peitscht. Wie ein Spielball tanzt dann über die Wellen, was wir im Hafen noch bewundert haben und was bei ruhiger See ein sicherer Ort war. Dann ist mit dem Meer nicht mehr zu spaßen und die Romantik ist weg. Und so ist das Meer für die Menschen der Heiligen Schrift. Inbegriff nicht von Urlaub und Erholung, sondern die Bedrohung schlechthin. Wer die Wassermassen unbeschadet übersteht, kann sich glücklich schätzen. Dass Gottes Volk beim Durchzug durchs Rote Meer gerettet wurde, während Pharao mit seinen Truppen ertrinkt, das ist ein Geburtsdatum dieses Volkes. Und auf diesem Hintergrund ist es tatsächlich eine super gute Nachricht, wenn wir lesen, und das Meer ist nicht mehr. Keine Fluten, die steigen, kein Sturm, der uns bedroht, nichts, das uns bis zum Hals steht oder über unseren Köpfen zusammenschlägt oder uns ins Schwimmen bringt. Keine Angst, kein drohender Untergang, kein Meer. Vor allem kein Meer mit der vernichtenden Kraft dieser Sintflut, um die es heute noch einmal geht. Bilder vom Meer, Sie haben sicher Bilder vom Meer. Aber haben Sie auch Bilder von der Sintflut? Jochen Hägele hat gerade schon ein paar genannt. Was passiert da eigentlich da drin in dem Kasten? Die Geschichte von Noah und der Arche gehört wohl zu den biblischen Geschichten, die am meisten bekannt sind. Sie ist ja in unsere Sprache eingegangen, wenn wir von sintflutartigen Regenfällen sprechen. Und sie füllt die Bücherregale der Kinderabteilung. Meine Enkel haben sogar ein kleines Holzschiff, in dessen Dach die Umrisse von Tieren geschnitten sind. Und die Aufgabe ist es, das richtige Holztier durch das richtige Fenster zu stecken. Unsere eigenen Kinder haben den Einzug in die Arche mit Schleichtieren bis zum Abwinken gespielt. Wir mussten immer alles paarweise haben. Das versteht sich. Es ist ja auch faszinierend, wenn Gottes bunte Schöpfung an einem paarweise vorbeizieht. Für die Erwachsenen haben zahllose Filme die Geschichte verarbeitet. Es wäre mal eine interessante Aufgabe, die Bilder dieser Geschichte, die wir haben, mit dem biblischen Text zu vergleichen. So wie bei Ochs und Esel. Sie werden merken, ist ganz viel nicht da. Vieles von dem, was wir vor Augen haben, wird gar nicht erwähnt. Kein Streit an der Tür, kein Gelächter und keine wütenden Schreie der Menschen, die draußen bleiben. Kein Gespräch von Familie Noah bei Tisch, keinerlei Bericht darüber, wie groß dieses Vorratslager eigentlich war und ob es mit der Verteilung geklappt hat. Keine Rezepte von Frau Noah oder den Schwiegertöchtern. Nein, dieser biblische Bericht ist unvergleichlich nüchtern. Denn der Bibel geht es nicht darum, unsere Sensationslust zu stillen. Es geht ihr vor allem nicht ums Grauen, so schrecklich das ist, was passiert. Es geht ihr um die Ehrfurcht. Gottes Handeln, was er tut und warum er das tut, darum geht es. Und Sie werden staunen. Es wird hier mehr von Rettung gesprochen als von einem Untergang. Ich habe das in einem Kommentar zum Genesis-Buch entdeckt. Der Mann, der Georg Fischer, der hat einige interessante Beobachtungen einfach am Text gemacht. Er hat sich den Abschnitt von 1. Mose 6, 9 bis Kapitel 9, 16 angeschaut, also die Kerngeschichte der Sintflut, und sagt, es sind 48 Verse. Und 8 Verse berichten von der Flut und dem Untergang. Und 40 Verse erzählen, wie Gott die Rettung plant und wie Noah diesen Plan umsetzt. 40 zu 8. 5-mal so viel Rettung wie Tod. Jedenfalls was den Platz betrifft, den diese Berichte einnehmen. Das heißt, das Interesse des Autors dieses Berichtes ist eindeutig. Er sagt uns, Gott rettet. Er haut nicht einfach so mal auf den Tisch, unser Gott. Sein Ziel ist das Leben, auch wenn sich uns andere Bilder in den Kopf drängen. Noch ein zweites hat dieser Mann beobachtet. Er hat einmal das, was diese Verse erzählen, nacheinander aufgelistet und hat gemerkt, da ist eine Symmetrie. So wie es anfängt, hört es auf. Es beginnt mit Noah und hört mit ihm auf. Und dazwischen sind die Söhne und die Erde und die Sintflut. Und was glauben Sie, was genau in der Mitte steht? Das ist Kapitel 8, Vers 1. Da gedachte Gott an Noah. Das ist die Wende. Chaos ja, aber es ist nicht aus Gottes Hand geraten. Zeitpunkt, Ausmaß und Ende, alles hatte er ganz alleine bestimmt. Er war noch immer Herr der Situation. Er war noch immer in Gedanken bei denen, mit denen er einen neuen Anfang macht. Er hatte immer noch die Rettung im Sinn. Das klingt alles wohltuend. Und doch ist es genau das, was uns Mühe macht. Wie kann es sein, dass ein Gott, der uns liebt und der sich kümmert, so eine Katastrophe anrichtet? Er verhindert es ja nicht. Im Gegenteil. Er ist dieser Katastrophe auch nicht ausgeliefert. Er stiftet sie an. Wie passt das zusammen? Gott steht doch für Leben. Er ist das Leben. Aus ihm kommt das Leben. Wie kann er Leben zerstören? Wie kann er Menschen, Tiere und Vögel aller Art so einfach von der Erdoberfläche wischen? So heißt es nämlich im Hebräischen, so wie man die Krümel vom Tisch wischt. Das sind tatsächlich schwer zu ertragende Gedanken. Es ist diese uralte, aber wichtige Frage: Kann Gott auch böse? Und damit hängt ja auch die andere Frage zusammen: Wie meint er es mit mir? Ist er mir auch immer gut? Kann ich mich auf ihn verlassen? Die Erklärungsversuche sind eine ganze Bandbreite. In den Bibliotheken findet man Bücher und Sie hätten in diesem Semester im Bengelhaus ein Seminar dazu besuchen können. Ist Gott gerecht? Gott und das Leid. Ich habe einfach mal ein paar notiert. Die einen sagen, Gott will das Böse nicht, aber er lässt es zu. Das würde bedeuten, neben Gott gibt es eine andere Macht, die ihm dazwischen funkt, die er gewähren lässt, bis er sie in die Schranken weist. Aber wo kommt denn das Böse dann her? Ist Gott dann noch allmächtig? Andere sagen, Gott will das Böse gar nicht. Er hat mit ihm überhaupt nichts zu tun. Das würde bedeuten, er ist nicht der Einzige, der in dieser Welt etwas zu sagen hat. Hier ist Gott und da ist das Böse und die streiten miteinander. Und wo sind dann wir? Mein Mann und ich mögen den Sänger Chris de Burgh. Kennen Sie den? Der hat ein Lied geschrieben. Da beschreibt er einen Zug, der in der Nacht unterwegs ist und der Herr und der Satan spielen Schach um die Seelen. Das ist so die Vorstellung. Hier wird geschachert und wir sind dazwischen und wer gewinnt? Andere sagen, nein, alles kommt von Gott. Gutes und Böses. Und das ist auch etwas, was die Propheten sagen, ganz exemplarisch Amos 3. Ist nicht ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Die Propheten kündigen sogar an, Gott wird den Regen zurückhalten, Gott wird Dürre und Hunger schicken, Krieg und Vernichtung, selbst das Vernichten kommt aus seiner Hand. Ganz ehrlich, ich halte es gern mit Luther. Er sagt einfach, wir wissen es doch nicht. Wir ahnen es nur. Ja, ein allmächtiger Gott ist auch Herr über das Lebensbedrohliche und das Böse. Die gute Nachricht ist dabei, auch im Bösen sind wir nicht ohne Gott. Aber warum und wie und mit welchem Zweck, das ist uns verborgen. Gott hat uns nicht alles gezeigt, was er ist. Aber er hat uns eine Seite ganz klar gezeigt. Und es ist wichtig, sich bei unserem Denken an Gott und die Frage, wie er ist und wie er es mit uns meint, an das halten, was wir sehen und sehen können, was er offenbart hat. Und das ist einfach sein Sohn Jesus Christus und das Kreuz. Und dann müssen wir fragen, wie kann Gott uns da böse sein, wenn wir ihm so viel wert sind? Wie kann Gott uns den Tod wünschen, wenn er ihn selber auf sich nimmt? Wenn er das Urteil, das Gericht und die Strafe trägt? Und ich komme da am Schluss nochmal drauf auf diesen Gedanken. Sicher, wir können es kaum denken, es ist eine Spannung, die uns manchmal zerreißt. Aber wir dürfen wissen, Gottes Herz schlägt für uns, auch wenn es manchmal rätselhaft ist, was geschieht. Und Gott ist uns nahe, auch wenn wir ihn nicht begreifen. Genauso in dieser Geschichte. Sie werden es sehen. Ich sage es tatsächlich, trotz allem, trotz Sintflut, Gott zeigt Herz. Das dürfen wir über allem, was uns stört, nicht vergessen. Die ganze Geschichte beginnt mit Gottes tiefem Schmerz. Es bekümmert ihn in seinem Herzen. Walter Lüthi schreibt, in dieser Geschichte wird so viel gelitten. Und am Anfang steht das Leid Gottes. Gott leidet. So wie wir es im Evangelium auch von Jesus lesen. Es jammert ihn. Der Kummer wühlt in ihm, das Leid der Menschen treibt ihn um, er weint über den Tod und die Schmerzen, weil es nicht das ist, was er wollte für diese Welt und ihre Menschen. Gott zeigt Herz, weil er sieht, wie es schief läuft. Gott zeigt Herz hier, indem er einen neuen Anfang plant. Gott gibt nicht auf. Gott resigniert nicht, sondern er setzt ein Ende, damit es einen neuen Anfang gibt. Gott zeigt Herz, indem er Noah auswählt, den Mann, der ihm gehorcht. Und Sie wissen es, Sie haben es ja gehört. Auf Noah fällt die Wahl nicht, weil er besser ist. Der entscheidende Unterschied ist, dass er ein Ohr hat für Gottes Reden. Gott sieht ihn nicht, weil er erkennt, oh, der ist toll, der Noah, sondern weil er ihn ausersieht. Er wählt sich ihn, der Mann der Gnade. Noah bekommt die Gelegenheit zum Gehorsam und damit zur eigenen Rettung und zur Rettung seiner Familie. Wo zeigt Gott noch Herz? Nicht nur für Menschen, für alle Geschöpfe. Sie werden alle aufgezählt, paar Mal hier. Wildtiere, Haustiere, Vögel, Kriechtiere, alles ist dabei. An anderer Stelle werden sie mit ihren Lebensräumen klassifiziert, in der Luft, auf dem Land, im Boden. Die Fische brauchen es ja nicht, das Meer ist ja ihr Element, aber sonst ist keiner ausgelassen. Und Gott sorgt jetzt schon dafür, dass es einen neuen Anfang gibt, das wird ausdrücklich betont, paarweise, damit das Leben weitergeht. Von den reinen Tieren sind es sogar mehr, weil Noah sie dann zum Gottesdienst braucht. Von den Vögeln sind es mehr, weil Noah später Kundschafter hat mit Flügeln. Für alle ist schon vorgesorgt, für alles. Keine Lebensspur soll einfach enden. Die Arche, ich würde sagen, ist wie eine Saatkiste, in der das Weiterleben für die Welt gesichert wird. Übrigens, Arche, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, Luther übersetzt mit Kasten, das hebräische Wort ist ja ziemlich einmalig. Es taucht noch einmal auf im zweiten Mosebuch. Dort wird das Kleinkind Mose in einen Kasten gelegt. Wesentlich kleiner als Noahs Arche, klar, muss ja auch nur das Büblein rein. Sie erinnern sich, Pharao hatte geboten, alle Söhne der Israeliten zu töten. Moses Mutter hatte ihn versteckt und wusste sich nicht mehr zu helfen, als sie ihr Kind dem Fluss, dem Wasser, ausgeliefert hat, dem Verderben. Allerdings in der Hoffnung, dass er gerettet wird. Bibelkenner wissen, auch diese Arche hat gerettet. Und wissen Sie, was Mose heißt? Der aus dem Wasser gezogen ist. Der Gerettete aus den Fluten. Auch ihm konnte die Flut nichts anhaben und auch dieser Mose ist der Same eines neuen Weges, den Gott geht, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Gott zeigt Herz, er handelt. Noch eines unter dieser Überschrift. Im ersten Vers des 7. Kapitels übersetzt Luther: Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche. Leuchtet ein. Kommando rein. Allerdings, das Wort, das hier steht, bo, heißt auch komm. Es sind nur zwei Buchstaben, aber es macht einen riesen Unterschied, finde ich. Komm, sagen wir, wenn wir jemand hereinbitten, wo wir schon sind. Geh, sagen wir, wenn wir jemand vorausschicken dorthin, wo wir nicht sind. Komm in die Arche. Ein kleiner Unterschied und doch eine Riesenbotschaft. Gott ist dort in der Arche. Komm in Sicherheit. Komm hierher. Komm zu mir. Ich bin bei dir. Noch einmal dieser Gedanke. Kann Gott böse? Wie passt es zusammen? Wir werden nie, nie ohne ihn sein. Gott ist da, ob die Tage gute Tage sind oder stürmische Tage. Und ob es vielleicht auch nur ein kleiner Kasten ist, der uns hinüberrettet. Aber Gottes Herz schlägt für uns. Ein zweiter großer Gedanke: In allem, Gott handelt. Klar, Noah kann es nicht. Er baut zwar die Arche, so wie es ihm Gott aufgetragen hat, bereitet alles vor, aber dann muss er warten. Übrigens, Noah trägt auch die Tiere nicht in die Arche. Ich weiß nicht, welche Bilder sie haben. Also wer sich vorstellt, Familie Noah hätte die mit dem Lasso eingefangen oder dem Kescher, der irrt sich. Wenn man genau hinschaut, die kommen von alleine. Wissen Sie warum? Weil Tiere Unwetter spüren, Katastrophen. Das haben die Menschen nach dem verheerenden Tsunami in Thailand und Indonesien erzählt. Die Natur war kurz davor totenstill. Die Tiere und Vögel, die sich in Sicherheit bringen konnten, haben es getan. Sie sind weg. Sie haben sich verborgen. Und so lesen wir es auch hier in Vers 8. Von den reinen Tieren und den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, wie Gott geboten hatte. Sie sind selber gekommen. Gott handelt. Der hebräische Text unterstreicht es im Vers 4 ganz dick. Ich will regnen lassen. Gott handelt aber nicht nur, indem er die Sintflut auslässt, auch so wie er die Rettung schafft. Vers 16, ein wunderschönes Bild, das es auf den Punkt bringt. So als hätte dieser Bericht das kleinste Detail im Blick. Sie gingen hinein, wie Gott ihm geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Gott versiegelt die Arche. Er garantiert damit, dass sie auch trägt. Gott versiegelt von außen, das kann der Noah gar nicht, Entschuldigung. Er trennt damit aber auch ganz klar diejenigen, die gerettet werden, von denen, die untergehen werden. Noah kann nicht mehr seine Lieblingstante an Bord holen. Er kann nicht mehr raus. Die Tür ist zu, denn Gott selber hat verschlossen. Und Gott wird wieder öffnen. Gott handelt. Das tut gut, dass er hier eingreift. Aber es ist manchmal auch ganz schön schwer, wenn man selber es aus der Hand geben muss. Denn Noah muss jetzt warten. Er ist eingeschlossen, er muss warten. Und das ist lang. 40 Tage regnet es. 150 Tage steigt das Wasser. Egal wie gut einer schwimmen kann, das hält niemand aus. Und die gesamte Zeit der Überflutung dauert ein ganzes Sonnenjahr. Erst dann setzen Noah, seine Familie und die Tiere wieder den Fuß auf festes Land. Was für eine Geduldsprobe. Vielleicht können wir es gerade jetzt nachfühlen, oder? Wir sind ja auch so ein bisschen weggeschlossen, eingeschränkt, verunsichert. So wie wir heute, wussten die Menschen damals in der Arche auch nicht, wie das Unternehmen endet und wie es dann überhaupt weitergeht. Fragen. Und sie hatten alles verloren, gell? Auch ihr Eigentum, auch ihren Stall, auch ihre Freunde, auch ihre Familien. Und wie die Welt wohl aussah danach? Was hatte sich verändert? Wie sollten sie leben? Wenn Gott handelt, ist es tröstlich, aber es kann auch eine richtige Geduldsprobe sein, bis er den nächsten Schritt tut. Kein Wunder, blühen auch die Geschichten von den Menschen und Tieren in der Arche. Was sie wohl aufrecht erhalten hat? Ob es auch Mutlosigkeiten gab? Wir wissen es nicht, wie gesagt, wir bekommen es nicht erzählt. Gott handelt, Noah wartet. Vor allem handelt Gott auf eine Art, die gar nicht zu ihm passt. 1. Mose 7 beschreibt sozusagen die Schöpfung rückwärts. So als würde Gott eins nach dem anderen aus dem Bild löschen. Das geht ja heute mit dem Computer ganz toll, gell? Weg ist. Ich zeige Ihnen mal kurz die Linien. Da heißt es, Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und es war gut, sehr gut. Und vor der Sintflut lesen wir, dass Gott auch alles angeschaut hat. Und er sah die Bosheit. Er sah Helden, Kraftgenies, Herrenmenschen, Führergestalten am Anfang von Kapitel 6, Orte der Gewalt. Es sind 7 Tage bis zum Beginn der Flut, so wie er in 7 Tagen die Welt erschaffen hat. Der 7. Tag ist am Anfang die Vollendung und hier ist es der Beginn des Untergangs. Seine Geduld ist vorbei. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trocknen, das starb. Der Odem war Gottes Gabe gewesen. Ohne diesen Odem war gar kein Leben entstanden und das nimmt er zurück. Und schließlich trennt Gott etwas wieder auseinander, was er am 2. Schöpfungstag errichtet hat. Die Feste zwischen Himmel und Erde. Bei der Sintflut kommt nicht nur Regen von oben, sondern das Wasser von unten bricht auf. Also normalerweise regnet es von oben und es kommt Tau und von unten kommen die Quellen, weil Gott allem Wasser, Ordnungen und Grenzen gesetzt hat. In der Sintflut werden diese Grenzen wieder abgebaut, zerstört Gott wieder und es fließt einfach über diese Welt hinweg. Es ist wie im Wattenmeer, wenn die Flut kommt. Dann kommt sie nicht nur vom offenen Meer, sondern sie kommt auch aus dem Watt heraus. Deswegen ist wer draußen ist bei steigender Flut in großer Gefahr. Hier geschieht etwas Gewaltiges. Deshalb wird auch nicht erwähnt, wie es den Menschen und Tieren außerhalb der Arche geht. Der Blick liegt auf dem Schöpfer, der zerstört, was er einmal gemacht hat. Und das hat mich richtig bewegt. Was muss geschehen, dass ich zerstöre, was ich gemacht habe? Dass ich kaputt mache, was mir lieb und teuer ist? Klar, wenn mir mal eine Torte nicht gelingt, dann mache ich vielleicht auch nochmal einen neuen Anfang oder sage, es war heute nichts. Und dann sage ich, ich kann das halt nicht. Aber so richtig kaputt machen, macht man das so einfach? Spüren Sie nochmal, wie tief bei Gott die Enttäuschung und der Schmerz gewesen sein müssen. Wann zerstöre ich, was mir lieb und teuer ist? Wir kennen es vielleicht aus Geschichten, wenn Ehen zerbrechen und bisherige Zuneigung in Hass umschlägt. Aus Angst, etwas zu verlieren, machen Menschen etwas kaputt, weil sie es nicht abgeben wollen und können. Dinge, Menschen, Beziehungen, Aufgaben, für die kämpfe ich doch, wenn sie mir lieb sind. Die pflege ich, die schütze ich. Warum zerstört Gott? Ja, wir haben schon gelesen, weil ihm das an die Nieren geht. Und tatsächlich, wer sich tief in diese Beschreibung hinein vertieft, wie Gott die Welt sieht, der muss schaudern. Da gibt es offensichtlich nichts Gutes. Gott sieht die Erde und sie war voller Verbrechen. Da waren sogar die Lebewesen, die Tiere voller Gewalt. Das heißt, früher oder später hätten sie sich gegenseitig ausgelöscht. Gegenseitig, auch ohne Gott. Wir wissen das aus den Kriegen des letzten Jahrhunderts, das kriegen wir gut hin. Gott muss eingreifen um des Lebens willen. Wenn er die Welt sich selber überlässt, macht sie sich kaputt. Und deswegen möchte er dieses eine Mal einen neuen Anfang machen. Er packt sein Saatkistchen und bewahrt es auf, damit es aufgeht und etwas Neues beginnt. Auch heute muss Gott erhalten. Ist es nicht eigentlich tröstlich, dass die Sintflut kein Betriebsunfall war, keine feindliche Übernahme und kein Versehen? So schwer es uns fallen mag, diese Ereignisse mit Gott zu verbinden, der es gut mit uns meint. Wer weiß, wie es ohne ihn ausgegangen wäre? Wer weiß, wie es um uns heute steht, stehen würde ohne ihn? Die Sintflutgeschichte schreibt uns ins Stammbuch. Unser Überleben hängt bis heute allein am Schöpfer. Er schenkt uns Atem, Leben und er erhält uns. Er sorgt bis heute dafür, dass die Welt nicht wieder aus den Fugen gerät. So könnte man es beschreiben damals. Er steht hinter allem, was wächst, aber auch hinter allem, was sich erholt, was heilt und was neu beginnt. Ja, ein Neubeginn, auch das ist eine wichtige Botschaft der Arche und der Sintflut. Gott kann vernichten, er kann auslöschen, er kann in Bedrängnis bringen, aber nicht, weil er einfach zerstören will um der Zerstörung willen. Er will einen neuen Anfang. Auch wenn nicht alles bleibt, was wie es war, ein Same überlebt die Saat auf Hoffnung. Sie kann eines Tages diese Arche verlassen. Leider, wer den Fortgang der Weltgeschichte kennt, der weiß, unterm Strich ändert sich nichts. Die Menschen fallen zurück in ihr altes Muster von Egoismus und Gewalt. Ja, auch die Natur ist kein Paradies. Selbst wenn wir über die Tiere töten, hinwegsehen und sagen, die brauchen halt Nahrung, trotzdem, es ist ein Überlebenskampf, der ohne Gewalt nicht auskommt. Deshalb ist die Welt nach der Sintflut auch noch nicht die Lösung. Paulus beschreibt sie im Römerbrief als eine Schöpfung, die nach wie vor sehnsüchtig wartet, dass sie frei wird. Doch Gott hat Geduld. Er wartet nicht nur ein Sonnenjahr. Er wartet schon Jahrtausende und beginnt jeden Morgen mit uns neu. Er wartet und ist nicht untätig. Nach dem Kasten der Arche kommt der Kasten für Mose. Gott erwählt sich ein Volk, dem er den Heiland der Welt anvertrauen kann. Und dann kommt der dritte Kasten in Gottes Geschichte. Da kommt er selbst zur Welt in der Krippe. Die steht zwar auf dem Trockenen in einem Stall, doch sie ist der Anfang für eine viel tiefgreifendere Veränderung. Jetzt geht Gott ganz neue Wege mit seiner Welt und mit seiner Schöpfung. Während es bei der Sintflut heißt, Gott leidet an den Menschen und vernichtet sie, so heißt es jetzt, Gott leidet an den Menschen und er stirbt für sie. Vielleicht wird auf diesem Hintergrund das nochmal ganz groß, wie sehr er uns liebt, dieser allmächtige Gott. Das Gericht am Holz eines Kreuzes trifft nur einen. Auch für ihn, für Jesus, den Gottessohn, ist es die Vernichtung. Auch sein Herz hört auf zu schlagen, er tut seinen letzten Atemzug, um den Weg frei zu machen für das neue Leben. Auch er ist ein Saatkorn, das aufgeht. Übrigens, noch ein kurzer Gedanke zum Schluss. Die Linie vom Kreuz zur Sintflut zieht für uns die Taufe. Sterben mit Jesus ist es, sagt Paulus. Deshalb haben viele Taufsteine 8 Ecken. Sie erinnern an die 8 Personen, die in der Arche gerettet wurden. So wie es Petrus schreibt von der Zeit, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute. In der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, können Sie nachlesen in 1. Petrus 3. Deswegen sprechen wir bei der Taufe auch den Anfang von Jesaja 43. Da heißt es, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Das Meer, die Rettung. Gott will retten. Und er ist auf einem guten Weg, aber bis dahin muss er erhalten. Bis dahin ist er an unserer Seite in Tagen, die für uns gut sind und auch in Tagen, die uns böse erscheinen. Bis dahin brauchen wir Geduld und Vertrauen, wenn er handelt. Aber beides lohnt sich, denn das Ziel vor Augen, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und das Meer wird nicht mehr sein. Keine Sintflut, nur Rettung.